Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorsteck. Seit 20 Jahren hat Wiesbaden wieder eine neue Partnerstadt. Sie liegt in der Türkei, ist ein Teil von Istanbul. Genauer gesagt handelt es sich um das historische Konstantinopel und sie heißt Fatih. Um die Entscheidung hat es in den letzten Jahren viele Diskussionen gegeben, aber das ist nichts grundsätzlich Neues. Um etliche Partnerstädte Wiesbadens hatte es im Vorfeld Turbulenzen gegeben, bis dann alles unter Dach und Fach war. Und jetzt herrschen auch im Falle Fatih Friede, Freude und Neugier, was die Städtepartnerschaft so in die Gänge bringen wird. Erste Eindrücke, wie es in der neuen Partnerstadt aussieht, konnten die Wiesbadener schon mal gewinnen. Denn gerade rechtzeitig zur Vertragsunterzeichnung vor ein paar Wochen war auf dem Mauritiusplatz eine Ausstellung zu sehen. 101 Fotografie von Menschen aus Fatih. Geplant, fotografiert und gestaltet von dem Wiesbadener Fotografen Joachim Sobeck, der heute Gast bei uns in der Blauen Stunde ist. Guten Abend, Herr Sobeck.
Guten Abend.
Und ich gratuliere Ihnen gleich schon mal herzlich zu Ihrer Ausstellung. Sagen Sie uns, wie sind Sie denn an Ihr Projekt herangegangen? Welche Vorstellungen hatten Sie, als Sie nach Fatih kamen? Und wie kamen Sie überhaupt dahin? Wollen Sie sich mal ansehen, um welchen Stadtteil es sich überhaupt handelt?
Ja gut, das Ganze ging los um die Osterzeit letzten Jahres. Da habe ich die Presse verfolgt, die sich mit dem Thema Fatih befasst hat und verschiedene Tendenzen gespürt. Und ich war aus einem ganz anderen Grund an Ostern 2011 in Fatih und habe mir einen Tag freigenommen und bin zu Fuß durch das alte Fatih gelaufen und habe dort ein anderes Bild bekommen, als das teilweise in der Presse kolportiert wurde. Beispielsweise mit Kindern Fußball gespielt, beim Bäcker Kringel gegessen, Tee getrunken mit alten Männern, deren Sprache ich nicht sprach. Und da habe ich mir gesagt, das ist eigentlich etwas, was man mit fotografischen Mitteln mal dokumentieren kann. So, daraufhin habe ich diese Idee geboren, aber damit war noch nicht klar, wie es zum Schluss werden wird. Und dann bin ich zu unserem Oberbürgermeister gegangen mit der Bitte, das war dann etwa September 2011, mit der Bitte, mich zu unterstützen, weil sowas kann man nicht alleine machen. Da braucht man vor Ort Zugänge. Ja, beispielsweise, wenn man in Schulen will, in Krankenhäuser. Das muss von offizieller Seite begleitet werden. Gut, der Oberbürgermeister hat den Brief geschrieben. Etwa einen Monat später kam eine E-Mail aus, Fatih, wir sind dabei, wir helfen Ihnen. Ja, und dann ging es im Januar 2012 los.
Von wem kam die E-Mail aus Fatih?
Die kam von einer... Die Frau heißt Nilüfer, das ist diejenige, die für die Auslandsbeziehungen von Fatih zuständig ist.
Mhm. Ja, und dann ging's los. Und dann waren Sie mehrmals in Fatih.
Ja, das ist richtig. Dann bin ich allerdings auch nicht blauäugig dorthin, weil es ein etwas komplexeres Projekt werden würde. Das war mir schon klar. Ich bin im Januar zu einer ersten Vorbesichtigung dorthin, habe auch mit Nilüfer gesprochen, wie wir das machen können, welche Hilfe ich von der Seite der Stadtverwaltung bekomme. Und war dann 5 Tage da und habe mir das erst nochmal angeschaut, ohne im Wesentlichen zu fotografieren. Und dann haben wir gemeinsam beschlossen, jawohl, wir machen das Projekt. Und dann sind im Anschluss 3 Reisen gekommen, die jeweils 7 bis 8 Tage waren. Insgesamt war ich 30 Tage im ersten Halbjahr 2012 in Fatih.
Ist das viel oder wenig? Oder ja, hatten Sie das Gefühl, Sie hätten noch ein bisschen länger da bleiben wollen?
Sagen wir es mal so, ich habe das ja unbezahlt gemacht. Sozusagen ist das mein Jahresurlaub, der da drauf gegangen ist. Und insofern ist das natürlich schon viel. Aber ich bin voll im Plan gewesen. Wenn Sie sich überlegen, ich habe 101 Themen dort gemacht. Wenn Sie mal rechnen, im Schnitt sind es dann 3,3 Fotos oder Menschen pro Tag. Uns ist ja nicht das Fotografieren, was die Zeit in Anspruch nimmt, sondern es ist die Leute aufzutun, also diese Gelegenheiten zu finden. Das ist die große Zeit, die man braucht. Und es war so geplant mit den 3 Reisen, mit den 30 Tagen. Die Stückzahl ist etwas größer geworden. Ich bin erst von 60 bis 80 ausgegangen. Es sind dann 101 geworden, durch einen Zufall.
Es hätten ja auch 1001 werden können.
Ja, es waren ursprünglich 103. Da habe ich aber 2 Themen verworfen, weil die nicht harmonisch gewesen wären. Die hätten gestört. Und dann kam ich auf die Zahl 101. Und dann hat ein Freund gesagt, das erinnert an 1001 Nacht, lass das so. Und
genau.
So ist es dann geworden.
Genau. Nach welchen Kriterien haben Sie denn die Personen, die Sie fotografiert haben, ausgewählt?
Gut, also ich habe 3 Themen im Wesentlichen besetzt. Arbeit, Bildung und Essen. Das heißt, ich habe danach gesucht, wo arbeitet jemand? Beispielsweise ein Operateur in einem Krankenhaus oder ein Lehrer in einer Schule. Und ich habe nach Bildung geschaut, also Musikausbildung. Sie kennen vielleicht das Bild mit dem Kind mit der Geige, in der Universität. So, und dann Essen, was ganz essentiell ist, also überall, wo Lebensmittel produziert werden. Ne? Das waren so die 3 Hauptthemen. Und wenn die Frage ist, wie ich da dran gekommen bin, das ist sehr unterschiedlich. Also das ist die gesamte Bandbreite von mehr oder weniger zufällig bis über mehrere Reisen hinweg geplant.
Nur wenn man die Kriterien, wie Sie sie gesagt haben, wenn man die hat, dann hat man ja noch nicht die Menschen. Also geht man dann in der Stadt rum und guckt die sich aus und fragt die mal oder wird man dann auch weitergereicht? Hatten Sie Kontakte in Fatih vorher? Wie geht das denn?
Ja, also das erste Problem, das ich zu lösen hatte, ist ja überhaupt mal die Sprache. Ich spreche kein Türkisch und man geht davon aus, dass viele Türken dort Deutsch sprechen würden. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also es ist schon sehr türkisch, dieser Stadtteil. Das heißt, ich brauchte im Wesentlichen immer jemand, der mich begleitete. Und die haben dann geholfen. Da habe ich gesagt, okay, ich suche jetzt einen Bäcker. Ja, kennst du einen Bäcker? Ja, ich kenne einen, sind wir da hingegangen, haben mit dem gesprochen, der wollte vielleicht nicht, dann zum nächsten. Und so habe ich das Mosaik Bausteinchen für Bausteinchen zusammengelegt.
Mhm. Und Sie hatten 103 Personen, also mehr hatten Sie nicht. Nicht, dass das wenig wäre, aber Sie haben dann nicht nachher sortiert, sondern Sie hatten das gleich schon von vornherein. Sie wussten, Sie wollen einen Bäcker haben und einen Dönerfabrikanten und so weiter .
Also es gibt einen Brief an den Oberbürgermeister aus dem Mai letzten Jahres und da habe ich Beispiele reingemacht. Das war sozusagen mein Plan. Und da steht es schon drin, dass ich eine Operation fotografieren will, einen Polizisten, Kinder in der Schule und so weiter und so fort. Das war von vornherein klar. Ich habe im Übrigen nicht nur 101 Personen fotografiert, sondern es sind manchmal ja auch mehrere drauf. Es sind so etwa 130, 140 Personen. Und ich habe dann einfach aufgehört, nachdem ich zurückkam, habe ich erst mal gezählt. Ich habe das während der Arbeit gar nicht gemacht, weil man dann da doch etwas im Stress ist und gar nicht mit sowas rechnet. Ich merkte halt, die Zahl reicht jetzt für eine Ausstellung, bin da nach Hause gekommen, habe die bearbeitet, ausgewählt, die Bilder, und da kam halt die Zahl 101 raus.
Sind alle gleich einverstanden gewesen?
Mit ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen ging das immer gut. Also ich habe 2-3 Mal, wo wir uns vielleicht auch dappig angestellt haben, wo wir nicht erst einen Tee getrunken haben, sondern gleich gefragt haben, ging das, und das ist aber auch in Ordnung und klar, nee, es ist sehr, sehr, sehr offen. Das hängt aber mit der türkischen Gastfreundschaft zusammen. Das ist eigentlich so zu erwarten gewesen. Deswegen habe ich mich auch für dieses Projekt entschieden in der Türkei. In einem anderen Land hätte ich es vielleicht gar nicht gewagt.
Gleich unterhalten wir uns weiter über die Menschen in Fatih und stimmen uns ein mit Musik. Merhaba Fatih. Sie haben uns diese Musik mitgebracht, Herr Sobeck, und ich finde, sie passt sehr gut zu dem Thema. Kommt mir vor wie ein musikalischer Spaziergang, ein Flanieren durch fremdes Terrain, wo man sich so in Muße alles anguckt und Bilder sammelt und so. Und dank Ihrer Fotos konnten wir jetzt Blicke darauf werfen, auf Fatih, und feststellen, dass in Fatih Menschen wie du und ich leben, wieso auch nicht. Alte und Junge, Fleißige und Müßiggänger, Konservative und Fortschrittliche, Traditionelle und Moderne. Und wir sehen, das ist vielleicht das Beste, Menschen in ihrem ganz normalen Alltag. Manchmal ein bisschen exotisch, zumindest für uns, und manchmal ganz westlich. Sie sind uns Wiesbadenern also jetzt weit voraus. Und ich würde jetzt gerne mal ein paar Geschichten von Ihnen hören. Welche Menschen haben Sie da getroffen?
Na gut, also ich meine, da kann man natürlich jetzt 100 Geschichten erzählen. Ich muss welche rauswählen. Ich würde mal gerne erzählen über den älteren Apotheker, den ich getroffen habe. Der Mann ist schon lange im Pensionsalter, betreibt aber noch die älteste Apotheke von Fatih. Auf der Fefzi Shadisi heißt das. Kann man hingehen und habe ich auch meine Medikamente gekauft. Und da hatte ich ein Gespräch mit ihm, wie es ihm so ging, also finanziell auch, ja, haben wir drüber gesprochen, über die Geschäftslage, weil ich vorher gelesen hatte, dass die Preise in der Türkei reduziert wurden für Medikamente. Und dann sagt er, ja, das stimmt, es sind auch schon viele Apotheken pleite gegangen, also so ein ähnliches Phänomen, wie wir es hier haben, und er hat rumzuknapsen. Und dann hat er mir das da so sein Leben ausgeschüttet. Und dieser Bildtext, der befindet sich auch unter dem Bild. Ja, das wäre mal so eine Geschichte, wo jemand dann persönlich etwas von sich hergegeben hat. Eine andere Sache ist vielleicht ein Foto, das ich alleine gemacht habe, weil ich das in Englisch machen konnte. Und zwar die beiden Studentinnen, die sind 21 Jahre alt gewesen, in der Istanbul-Universität. Da möchte ich vorweg schicken, ich hatte eigentlich immer einen Fahrer von der Stadt dabei, der aber nur Türkisch sprach. Und wir haben uns so verständigt, kann man jetzt die Studentinnen ansprechen, ja oder nein? Die saßen da also in der Sonne und haben gelernt für eine Klausur. Und dann hat er gesagt, das könne man nicht machen. Da habe ich gesagt, doch, das können wir machen. Und dann sind wir gemeinsam dorthin und die sprachen Englisch. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, was sie studieren und so weiter. Und dann habe ich erzählt von mir, was ich hier tue. Also die Kardeş nennt man das auf Türkisch, die Städtepartnerschaft. Und das fanden die ganz interessant. Und dann hatte ich gefragt, können wir dann gerne ein Foto machen. Und da haben die eingewilligt. So, und dann gibt es dieses schöne Foto, was auch in der Presse war, wo sie in der Sonne sitzen, im Garten. Und ja, und dann haben wir über das Thema Kopftücher mal gesprochen. Das habe ich öfters mal thematisiert, wenn es ging, weil die beiden Damen halt eben ohne Kopftuch unterwegs waren. Und Sie wissen sicherlich, seit 2 oder 3 Jahren ist das Kopftuchverbot in öffentlichen Gebäuden wieder aufgehoben. Das heißt, früher wurden die Damen mit Kopftuch nicht hineingelassen, jetzt dürfen sie in die Universität wieder. Und da habe ich auch was gelernt, was ich nicht wusste. Eine der beiden Studentinnen sagte mir, dass ihre Schwester schon immer ein Kopftuch trägt. Also es gibt da wohl Familien, wo beides parallel nebeneinander läuft und akzeptiert wird. So, das wäre die Geschichte zu den Studentinnen. Und dann gab es ein sehr aufwendiges Shooting, weil das viele Genehmigungen bedarf. Polizei. Polizei darf man in der Türkei nicht fotografieren, genauso wie Militär, da leuchtet einem das eher ein. Und dazu mussten mehrere Genehmigungen, also beim Gouverneursamt, bei der Stadtverwaltung, bei der Oberpolizeiverwaltung, bei den Polizisten selbst eingeholt werden. Das dauerte dann also zwei Reisen, bis ich das hatte. Und ich hatte gebeten, weil ich hörte, es gibt weibliche Motorradpolizistinnen. Und das ist natürlich spannend, weil ich glaube, selbst in Wiesbaden haben wir das nicht. So, und da hat mir dann auch ein Freund bei geholfen, das Ganze zu managen. Und schlussendlich hatten wir den Termin, haben uns verabredet vor einer Mauer, die ich als Hintergrund haben wollte, als neutralen Hintergrund. Das hat aber nicht geklappt, weil der Polizeipräsident angeordnet hat, nicht die blaue Moschee, sondern die blaue Moschee als Hintergrund. Das war sozusagen der Wunsch, dass man mal sieht, dass das in Fatih aufgenommen wird, weil sonst sieht man es eben nicht auf meinen Bildern.
Sieht ja auch sehr schön aus dann mit der blauen Moschee.
Es ist ein wunderschönes Bild geworden, ja. Und da begab sich dann also Folgendes. Nachdem wir uns dann dort getroffen hatten, habe ich sie interviewt, die eine Fahrerin, 23 Jahre, Merve heißt sie, auf einer BMW im Übrigen, ob sie denn ihre Pistole schon mal eingesetzt habe. Und dann stand sie stolz vor mir und sagte, ja, natürlich, greift in ihr Halfter und die Pistole ist weg. Und damit war das Shooting zu Ende, weil sie mussten dann ganz schnell zurück in die Zentrale und die Pistole suchen.
Hatte sie die vergessen?
Hat sie vergessen gehabt. Ja, es war, da muss man dann halt mal eine Stunde warten. Ja.
Aber sie konnten das dann machen. Sie mussten dann nicht einen neuen Termin beantragen.
Nein, die kamen dann wieder. Es waren ja 4 Polizisten, also 2 Männer auf einem Motorrad. Die fahren im Übrigen anders als bei uns immer zu zweit. Und alle BMW. Aber die größere Maschine fahren die Männer und die kleinere fahren die Damen.
Dann ist die Welt doch wieder in Ordnung.
Tja, ich hatte darum gebeten, für das Foto mit der Merve die große BMW zu nehmen. Und dann hat der Mann aber gesagt, der offensichtlich auch ihr Chef war, nein, das ginge nicht. Sie soll ihr mit ihrem kleinen Motorrad fotografiert werden.
Naja, das geht ja auch nicht. Sonst fahren wir Touristen dann, wir Wiesbadener, nach Fatih und gucken nach den Polizistinnen mit den dicken BMWs und sehen die gar nicht, sondern nur mit den kleinen. Dann würden wir sagen, was hat uns der Herr Sobeck denn da gezeigt? Das kann man ja nicht machen.
Gut, ein bisschen Einflussnahme auf die Bilder muss man schon machen.
Ja, gut, die Genehmigungen, waren die schwierig zu bekommen?
Ja, das dauert sehr viel Zeit und das kann ich auch nicht alleine machen, weil man quer durch die Stadt muss. Und wenn Sie sich Fatih vorstellen, da kommen Sie nicht so ohne weiteres vorwärts. Ist alles sehr, sehr eng und sehr, sehr voll. Also da geht unter Umständen mal ein ganzer Tag drauf mit Hin- und Herfahren, Frustration. Und ich musste immer meine Genehmigungsanträge vorschreiben in Englisch. Da musste jemand ins Türkische übersetzen und dann wurden die 3-mal abgestempelt. Also das gilt auch für die Universitäten, sind problematisch. Die Schulen brauchen diese Genehmigungen und also alle öffentlichen Einrichtungen eigentlich. Und in dem Zusammenhang gehe ich mal auf eine andere öffentliche Einrichtung, auf das 4. Beispiel, was ich Ihnen berichten möchte, und zwar auf einen Operateur, einen Professor, der die Notfallklinik leitet in Fatih. Das war ganz kurios, den habe ich also über einen befreundeten Fotografen, der mit ihm in einer Klasse war, zum Beispiel aufgetan. Also über einen privaten Kontakt, sonst wäre das gar nicht gegangen. Und da sind wir hingekommen, nachmittags um 3 Uhr, mit dem Wunsch, eine Operation zu fotografieren, weil das ist ja das Thema Arbeit und es zeigt auch die Moderne, weil der Operationssaal in Fatih sieht genauso aus wie der in Wiesbaden. Das sind genau die gleichen Geräte, es ist genauso sauber, alles exakt gleich. Ja, und das ging also so, der wusste gar nicht, warum wir da waren. Wir haben ein bisschen Tee getrunken, uns unterhalten und stellte sich heraus, er ist Hobbyfotograf. Und da haben wir erstmal eine Stunde über Fotografie gesprochen, ja. Und dann zum Schluss fragte er mich, er müsse jetzt weg, worum es denn ginge. Habe ich gesagt, ja, ich würde gerne eine Operation fotografieren. Da rief er an, ich meine, er ist Chef der Abteilung, rief seine Kollegen an, die gerade operierten. Haben wir uns umgezogen, schnell noch gewaschen, rein, 5 Minuten die Fotos gemacht und wieder raus. so entstand dann so ein Foto.
Sie haben richtig viel erlebt da.
Ziemlich, ja.
Kleine Pause mit Musik und Zülfü Livaneli, einem der renommiertesten türkischen Komponisten und Schriftsteller. Bekannt wurden auch seine Lieder nach Gedichten von Nazım Hikmet, dem großen türkischen Dichter. Und hier ist eins, Sammle Sonne für mich, Güneş Topla Benim İçin. Radio Rheinwelle heute mit der Blauen Stunde und dem Thema Fatih, Wiesbadens neuer Partnerstadt. Und zu Gast im Studio ist der Fotograf Joachim Sobeck. Herr Sobeck, wie kam Ihre Ausstellung von Menschen in Fatih bei den Wiesbadenern an?
Ja gut, also wir haben ja 4 der 5 Tage war es offen und wir hatten extrem schönes Wetter. Das heißt, wir hatten sehr viel Besucher. Wir haben 4.500 Menschen gezählt, die während der Zeit dort waren und davon etwa 20% Türken, die insbesondere abends vorbeikamen. Ich habe durchgehend nur positive Rückmeldungen bekommen, insbesondere auch von Leuten, die dort waren, die sagen, jawohl, so ist das da, weil ich ja in meiner Arbeit alle Aspekte zeige, also von dem Konservativen, das also dieses Standard-Image von Fatih repräsentiert, bis zum Hochmodernen, also die gesamte Bandbreite. Und ich habe durchgängig Bestätigung bekommen, speziell von den Menschen, die sich halt auch ein bisschen auskennen, dass das so ist. Und was bemerkenswert war für mich, ich bin meistens morgens um 7:30 auf die Ausstellung gekommen und war bis abends um 9 selbst dort. Was also bemerkenswert war, ist, dass die Menschen zum Teil mehrfach wiedergekommen sind. Manche waren 1,5 Stunden dort, haben die Texte gelesen, konnten nachher auch zitieren, was da drin stand. Also es gab sehr viele Gespräche auch. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir Schulklassen zu Besuch hatten. Wir haben beispielsweise eine Pressekonferenz dort mal fiktiv abgehalten. Der Herr Steinmeier war da, also hat auch ein paar Politiker, die gerade so in der Nähe waren, die habe ich da hineingeholt. Der Wiesbadener Wanderverein hat sich das angeschaut, weil Fatih ist, weil es so klein ist. Ja, es ist nur 8 Kilometer breit und 5 Kilometer hoch, durchaus etwas, was man zu Fuß machen kann, also erwandern kann. Und so würde ich sagen, hat mich das alles sehr, sehr gefreut, dass das so angenommen wurde, weil es ist ja eine nicht lineare Veranstaltung. Das gehört nicht zum normalen Rhythmus der Stadt Wiesbaden. Das ist ein Fremdkörper, wenn man so will. Und wie die Resonanz ist, konnte keiner vorher sagen. Nicht vom Thema her und nicht vom Ort her. So, und ich würde sagen, die Zahl mit 4.500 Besuchern, die bestätigt das, dass das Interesse da ist und dass es alles richtig war, dass man das gemacht hat. Und da bin ich letztendlich sehr zufrieden damit.
Unbedingt. Haben die Leute durchweg positiv reagiert?
Es gab 2 Ereignisse, die aber insgesamt untergehen. Wenn ich die erzählen soll, mache ich das sehr gerne. Also im einen Fall kam jemand, den ich nicht kannte, hat sich fürchterlich aufgeregt und hat gesagt, was soll das hier, wenn die Türken, ich zitiere das jetzt wörtlich, ist nicht mein Sprachgebrauch, wenn die Türken mir eins auf die Fresse hauen, dann hilft mir die Polizei nicht. So, mit so einer Einstellung, da braucht man nicht weiter zu reden, das ist dann halt so, wie es ist. Und das zweite Ereignis ist eher etwas lustiger gewesen. Das war abends, da kam eine Gruppe von 7 Personen auf den Platz, die standen vor dem Patriarchenfoto, also vor dem Christenfoto und haben sich fürchterlich aufgeregt. Dann bin ich da hingegangen, habe gefragt, was ist denn, stimmt irgendwas nicht? Und dann sind die weggegangen, aber 2 Personen blieben stehen, 2 türkische Geschäftsleute, und die haben mir dann erklärt, das waren die armenisch-orthodoxen, und die haben sich geärgert, dass sie kein Bild haben, weil die armenisch-orthodoxe Kirche doch auch in Fatih vertreten wäre. Gut, man kann es nicht jedem recht machen.
Okay, also die beiden kritischen Stimmen von Tausenden haben wir jetzt auch. Unser Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller, übrigens der Motor der Städtepartnerschaft, hat Ihre Ausstellung natürlich auch gesehen. Wie sie ihm gefallen hat, haben wir gefragt. Wie haben Ihnen denn die Fotos von Herrn Sobeck gefallen?
Mir haben die Fotos ausgesprochen gut gefallen, weil ich finde, dem Herrn Sobeck ist gelungen, durch Gespräche, durch eine Reise, seine Aufnahmen vorzubereiten, in denen er wirklich, wie ich finde, die ganze Breite des Stadtteils eingefangen hat. Also ich finde, er bringt da was auf der Metaebene rüber, was mit Worten schwer zu beschreiben ist.
Sie sind ja mehrmals in Fatih gewesen. Welchen Eindruck hatten Sie, wie haben Sie den Stadtteil wahrgenommen?
Also ich war in der Tat ein paar Mal da gewesen. Für mich ist er ein hochinteressanter Stadtteil. Also ein Stadtteil, der wirklich zwischen Europa und dem Orient liegt. Sie finden in diesem Stadtteil alles. Das ist ein unglaublich lebendiger Stadtteil. Mein Kollege dort sagt, der Stadtteil hat am Tag 3 Millionen Einwohner und abends 500.000. Das zeigt, dass selbst auch innerhalb von Istanbul ein Punkt ist, wo die Menschen zusammenkommen. Ein wirklicher Begegnungsort.
Wie würden Sie denn Wiesbadenern Ihre zukünftige, das heißt, nein, zukünftig ist sie jetzt nicht mehr, sondern sie ist ja jetzt Partnerstadt, also die neue Partnerstadt, beschreiben?
Ja, für mich ist Istanbul eben so das Bindeglied im wahrsten Sinne des Wortes zwischen Europa und Asien. Und ist eine Stadt mit einer unglaublich großen und langen Geschichte. Und die Geschichte der Stadt ist konzentriert in dem Stadtteil Fatih. Das sind die alten Stadtmauern. Und alles, was einem so spontan von Istanbul ins Gedächtnis kommt, findet sich genau in dem Stadtteil.
Haben Sie besondere Vorlieben da entwickelt? Kennen Sie den Stadtteil so gut?
Nein, es wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich den Stadtteil jetzt im Detail kennen würde. Aber durch die verschiedenen Aufenthalte dort habe ich jedenfalls punktuell sehr viele verschiedene Punkte gesehen. Also beispielsweise, es gibt die großen Monumente wie die Hagia Sophia, die Blaue Moschee, der Topkapi-Palast, andere Moscheen, aber beispielsweise die Schulen im Stadtteil sind faszinierend. Man muss sehen, die Türkei ist ein sehr junges Land. Die Gymnasien dort haben ein sehr hohes Standing. Das sind Schulen dort mit 800 Schülern und auf diese Plätze bewerben sich 300.000 Leute. Das zeigt, da gibt es einen Typus von Schulen, die es bei uns gar nicht gibt.
Wie sind Sie denn auf Fatih nun gekommen, dass es Wiesbadens Partnerstadt werden soll? Also wollten Sie eine Partnerstadt in der Türkei haben oder wollten Sie ganz speziell Fatih haben?
Also die Vorgeschichte ging wirklich sehr lange zurück. Also ich kenne die Vorgeschichte seit 2006. Da hatte der Ausländerbeirat den Wunsch geäußert, eine Partnerstadt in der Türkei zu haben. Wir kamen dann später ins Gespräch und ich fand den Wunsch auch sehr, sehr vernünftig, weil wir haben einen großen Anteil, 17% der Bevölkerung in Wiesbaden hat türkische Wurzeln. Deswegen ist für mich so ein Bindeglied zwischen den beiden Staaten und vor allen Dingen die beide Heimaten von den hier lebenden Menschen mit türkischem Background abbilden. So, und da war die Frage, ob man eine ostanatolische Stadt nimmt oder eine andere. Und ich fand die Überlegung ganz gut, dass man eine Stadt nimmt, wo jeder Wiesbadener, auch wenn er keine türkischen Wurzeln hat, möglicherweise mal einen Grund hat, hinzufahren, sei es ein touristischer. Und Istanbul ist halt so eine Stadt. Ich finde, es ist eine der großen Metropolen der Welt. In und um Istanbul herum leben rund 20 Millionen Menschen. Das ist eine Stadt, in der eine echte Weltmetropole. Und dass dann Fatih sozusagen ins Gespräch kam, das war dann eher Zufall gewesen. Das gab hier vor einigen Jahren, gibt es immer noch, IFTA-Empfänger auf Landesebene, die von der türkisch-deutschen Gesundheitsstiftung, Rat der türkischen Staatsbürger in Deutschland, organisiert wurde. Diese IFTA-Empfänge haben sich dadurch ausgezeichnet, dass immer sehr viele oder auch etliche türkische Politiker hier waren, die extra deswegen hierher gekommen sind. Und daraus haben sich Gespräche entwickelt. Und eines dieser Gespräche war eben mit dem Dr. Demir, dem Bürgermeister von Fatih. Damals war Fatih noch ein Stück kleiner. Inzwischen ist das durch eine Verwaltungsreform um Eminönü erweitert worden. Und das ist das heutige Fatih, der Bereich, den ich vorhin beschrieben habe.
Was hat denn nun Fatih Wiesbaden zu bieten und was hat Wiesbaden Fatih zu bieten?
Also wir haben die Unterschrift und die Verträge so gestaltet, dass wir am Montag den Vertrag in Istanbul unterschrieben haben und am Dienstag das Papier in Wiesbaden, was den Vorteil hatte, dass wir mit den Kollegen aus Istanbul eine Strecke zusammen gereist sind. Und zusammen reisen ist immer sehr gut, haben viel Zeit, sich zu unterhalten, alle der Delegation. Und da hatte man so unmittelbar die beiden Eindrücke hintereinander gehabt. Und mein Kollege meinte zu mir, als wir hier in Wiesbaden die Frankfurter Straße reingefahren sind, es wäre für ihn wie Ferien, wenn man diesen brodelnden Stadtteil sieht, wo es kaum Grün gibt, wo unglaublich viele Menschen da sind, ein Verkehr, der einem enerviert. Dann kommt man nach Wiesbaden, da hat man den Eindruck, das ist alles wie aus dem Bilderbuch. Und ich glaube, zum Beispiel das Grün in der Stadt bei uns ist so eine Sache, die Kollegen dort auch faszinieren. Jedenfalls haben das einige mehr gesagt. Und was für mich persönlich auch wieder ganz, ganz wichtig ist, wir haben unsere Mitbürger hier mit türkischen Wurzeln, die sofort, wenn wir Delegationsreisen haben, in eine Vermittlerrolle kommen. Die kennen beide Städte und haben damit eine Rolle, die, glaube ich, ganz wichtig ist, nämlich eine Rolle auf Augenhöhe.
Nun hat es ja im Vorfeld viele Diskussionen gegeben, und zwar über die Parteigrenzen hinweg. Gab es viele Zweifel, ob Fatih die richtige Partnerstadt für Wiesbaden sein wird. aus bestimmten Gründen. Und es geht darum, dass Fatih hier ein streng konservativer Stadtteil ist, strenggläubig. Und auf der anderen Seite sage ich das Thema Sulukule. Was haben Sie denn den Kritikern nun gesagt? Also Sie sind ja ich wollte gerade sagen unerbittlich, das natürlich nicht. Also mit bestimmter Nachhaltigkeit haben Sie dieses Thema verfolgt und haben das ja auch schließlich durchgesetzt und die Stadtverordneten überzeugt. Also wie haben Sie das denn gemacht?
Ja, muss man gucken, welche Kritik das war. Also ich meine, es wurde der Vorwurf des Islamismus aufgeworfen. Also Islamismus ist ja bei uns, dieses Wort ist ja bei uns zumindest mal in zweierlei Hinsicht aufgeladen. Entweder als eine stark religiöse Sicht der Dinge oder, wie es bei uns zumindest umgangssprachlich verwendet wird, eben auch so ins Terroristische gehend. Und das ist absurd. Man muss die Situation in der Türkei sehen. Die AKP ist eine Partei, die große Mehrheiten auch auf kommunaler Ebene hat. Ich glaube, die meisten türkischen Städte haben Bürgermeister, die der AKP angehören. Das ist eine Partei, die natürlich zu dem Islam ein anderes Verhältnis hat als, was weiß ich, frühere Parteien oder Regierungsparteien in der Türkei. Aber die sind nicht islamistisch. Und ich glaube, da ist bei uns einiges durcheinander gebracht worden. Ich finde aber die Debatte noch nicht mal falsch. Und zwar deswegen, weil die auch dazu dient, mit dem Thema Islam sich auseinanderzusetzen, was wir in unserem Land auch machen müssen und nicht alles, was sozusagen mit Religion zu tun hat, gleich in so eine terroristische Nähe zu rücken. Ich finde, wir haben hier in Wiesbaden eine gute Tradition in der Stadt. Wir haben hier mit unseren Verträgen sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt immer Gefährdung. Das ist kein Mädchenpensionat, sondern das ist wirklich da gibt es Tiefen drin, Gefährdung. Aber umso mehr muss man das bewerten können, damit umgehen können. Und ich glaube, dazu hilft die Partnerschaft auch. Wir in der Reise, das war die Zeit, als dieser Mohammed-Film gerade zu großen Protesten in vielen Ländern geführt hat. Es war bemerkenswert, einer der Gesprächspartner der Türkei hat gesagt, schauen Sie, in der Türkei gibt es keine Proteste. Für mich ist die Türkei eben auch wirklich eine echte Brücke zwischen Europa und auch den Ländern, in denen der Islam eine große Rolle spielt, in unterschiedlicher Form. Aber es ist einfach ein Land, das in beide Richtungen denken kann.
Wenn Ost-West trifft oder West-Ost, entstehen ja manchmal schöne Verbindungen. Wie klingt es zum Beispiel, wenn Mozart und orientalische Musik zusammenkommen? Da haben wir ein schönes Beispiel. Hier ist die Entführung aus dem Serail. Was Mozart wohl zu diesem Mix gesagt hätte? Ich kann mir vorstellen, es hätte ihm Spaß gemacht. Was meinen Sie, Herr Sobeck? Hat es Ihnen gefallen?
Das war super, die Musik.
Zurück zu Fatih. Wir haben es eben gehört, Fatih gilt als konservativer Stadtteil. Welches war denn Ihr Eindruck, Herr Sobeck?
Ja gut, man müsste zunächst mal definieren, was man unter konservativ versteht. Wenn damit gemeint ist, Religiosität, die auch nach außen getragen wird, und dann über Kopftuch tragende Damen symbolisiert wird, dann muss man fairerweise schon sagen, dass es in Fatih relativ viel davon gibt. Also ich habe mich beispielsweise auf der Haupteinkaufsstraße mal hingesetzt in ein Café, muss man sich vorstellen, so ähnlich wie Café Maldana in Wiesbaden, und eine Strichliste gemacht und kam auf einen Kopftuch tragenden Anteil von 82%. So, diese Gegenden gibt es. Und es gibt einen im Nordwesten befindlichen Stadtteil, der heißt Charshamba. Das sind etwa 10.000, 15.000 Leute, die in diesem Stadtteil wohnen. Das ist hyperkonservativ. Das würde man vielleicht auch mit mittelalterlichem Leben umschreiben können, also mit Turbanen, mit langen Bärten und so weiter. Aber das ist natürlich nicht das gesamte Fatih. Es sind 450.000 Menschen, die dort wohnen. Und es gibt insbesondere im östlichen Teil dieses, was der Oberbürgermeister eben sagte, eingemeindete Eminönü. Das ist touristisch hoch erschlossen. Das würde ich sogar als modern bezeichnen. Also es gibt dort alles. Und wenn man nur ein Adjektiv für Fatih benutzen dürfte, wird das sehr schwierig. Also man muss es differenziert sehen einfach.
Streit hat sich hierzulande auch entzündet am Thema Sulukule, das eins der ältesten Roma-Viertel Europas war. Es galt als berühmt-berüchtigtes Vergnügungsviertel. Sulukule wurde im Zuge der Stadterneuerungspolitik abgerissen. Die Roma wurden umgesiedelt und dagegen gab es von den betroffenen Bewohnern wie auch von Bürgerinitiativen heftige Proteste. Sind Sie auch in Sulukule gewesen? Ja, natürlich.
Ja, ich war dort auch, das ist klar, das gehört auch dazu. Sulukule ist eigentlich ein Straßenzug, der an der westlichen Grenze von Fatih sich befindet. Und wenn man dort heute hingeht, sieht man eigentlich nichts außer einem Bauzaun. Ich habe das Thema aber aufgegriffen, indem ich einen Fotografen gebeten hatte, mit mir auf eine hohe Mauer zu gehen. Und dann haben wir ein Foto gemacht von oben hinein in das, was hinter dem Bauzaun ist. Und dort sieht man eine Ansammlung von neu gebauten Häusern, Reihenhäuser, würde ich sagen, dreistöckige Häuser, die jetzt dort stehen. Also die alte Siedlung, die Baracken und die alten Häuser, die man kennt, die gibt es nicht mehr.
Zu dem Thema Sulukule haben wir natürlich auch den Oberbürgermeister befragt.
Wer sich hier mit Fatih, mit unserer Partnerstadt, unserer neuen Partnerstadt beschäftigt, der kommt um das Thema Sulukule nicht rum. Das heißt, er stößt irgendwann mal drauf und stellt sich Fragen. Sie haben natürlich mit Ihrem Amtskollegen Mustafa Demir auch darüber gesprochen, über Sulukule.
Ja, auch schon vorher. Als ich zum ersten Mal von dem Projekt gehört habe, ist eine Weile her, dann war es war so unter dem Aspekt Stadtsanierung gelaufen. Man muss sehen, der Stadtteil Fatih ist ein Stadtteil, in dem es historische Bausubstanz gibt und denen es Wohnquartiere gibt, die wirklich nicht ohne sind. Und Sulukule ist eben auch in die Debatte dann gekommen, in zweierlei Hinsicht. Also es gab die Debatte mit der UNESCO, die gesagt hat, das würde möglicherweise Istanbul den Rang der Welterbestätte kosten. Dieser Umgang mit der historischen Bausubstanz, und das andere war die Debatte mit den Roma, die dort gewohnt haben. Wenn man sich die Sache im Detail anguckt, sieht man zum einen, dass die Wogen nicht mehr so hoch gehen, wie das am Anfang war. Und zum Zweiten, dass es mitnichten so war, dass die Leute ersatzlos aus dem Viertel vertrieben worden seien, sondern wir haben jetzt gerade beim letzten Besuch uns das Viertel auch angeschaut, wir waren dort gewesen und eben auch gehört, wie man das geregelt hat. Also beispielsweise Eigentümer wurden entschädigt. Bei Entschädigungsfragen kann man sich immer über die Höhe der Preise streiten. Und vielen, die Mieter waren, die haben Ersatzwohnungen angeboten bekommen. Und wie uns gesagt wurde, eben auch die Möglichkeit eingeräumt, Wohnungen zu kaufen. Also wirklich auch ganz vorsichtig gesagt, ohne da ein endgültiges Urteil mir anmaßen zu wollen, etwas anders als hier dargestellt.
Das Problem ist nur, dass die Roma tatsächlich in Neubaugebiete gesiedelt wurden, in Hochhäuser, die 30, 40 Kilometer außerhalb liegen von Istanbul. Und das entspricht natürlich nicht dem Leben und den Lebensgewohnheiten der Leute. Das müsste man als Problem schon sehen.
Naja, ich meine, die Situation in Sulukule, wenn man die Bilder sieht, ist nicht nur romantisch gewesen. Die hatten auch eine andere Facette gehabt. Und das ist eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft. Wir hatten Fotos von den Häusern gesehen. Das sind Wohnungen, wie viele im Moment dort sind. Und 30 oder 40 Kilometer, da befinden sich noch innerhalb von Istanbul.
Außerhalb der Stadtgrenze.
Da bin ich mir nicht sicher.
Ja. Ich habe das gerade noch mal recherchiert, also das nur als kleine Information. Ne?
Ja, aber das Siedlungsgebiet, also wenn ich vorhin von 20 Millionen gesprochen habe, die Einwohnerzahl, die offizielle von Istanbul, sind so ungefähr 14 Millionen. Und dieser Raum mit den 20 Millionen, das ist zwar außerhalb der administrativen Grenzen, aber das ist sozusagen lückenlos übergehend. So, und ich war an den neuen Plätzen nicht gewesen, sondern ich habe nur die Fotos gesehen und die Beschreibung gehört. Wie gesagt, wenn jemand bei uns im letzten Jahr hier die NSU-Debatte in der Republik thematisiert hätte, in derselben Art und Weise, hätte man bei uns auch ein anderes Bild der Republik stellen können, das hier kein Mensch geteilt hätte. Deswegen als Außenstehender will ich mir das letzte Urteil da nicht anmaßen.
Man kann ja nach Fatih fahren und sich da genauer informieren.
Ja klar, ich meine, das ist keine Partnerschaft, wo sozusagen wir eine Wiesbaden in der Türkei gesucht haben, sondern das ist wirklich, es ist eine völlig andere Welt. Aber das Gute dabei ist, es ist eine Welt, die genügend kleine Wege, kleine Pfade hat, die uns helfen können, asiatische Denkweise oder orientalische Denkweise zu verstehen. Das ist der Vorteil, weil Sie finden in dem Stadtteil wirklich alles.
Bei unserem nächsten Fatih-Besuch werden wir uns erkundigen, wohin all die Besucher, die die Musik der Roma hören wollen, jetzt zu gehen haben und ob die Roma sich in ihren Hochhäusern, sagen wir mal, eingelebt haben. Wie die Roma-Musik aus Sulukule klingt, das hören wir jetzt. Herr Sobeck, wo wir gerade bei der Musik aus Fatih sind, was hat denn Fatih dem neugierigen Touristen aus Wiesbaden zu bieten, der auf der Suche nach Kultur ist? Schließlich machen wir hier eine Kultursendung und da interessiert uns das natürlich ganz speziell. Haben Sie auch hier einen Eindruck?
Ja, das habe ich schon. Allerdings nicht so tiefgehend, dass ich sämtliche kulturelle Veranstaltungen dort besucht habe und miterlebt habe. Kultur ist ja ein weit gefächerter der Begriff. Fangen wir mal an mit dem Nachtleben. Das werden Sie in Fatih eher weniger finden. Also wer nach Jazz-Kneipen sucht, der ist dort eher falsch aufgehoben. Was man findet, sind drei Theater. Eins gehört der Stadt Istanbul, eins dem Stadtteil Fatih und eins scheint privat betrieben zu sein. Und die sind auch extrem gut besucht. Allerdings ist das für uns weniger interessant, weil es halt in türkischer Sprache ist. Was aber mir aufgefallen ist, dass es im Freien, wenn das Wetter gut ist, sehr viele Veranstaltungen gibt, lokal, wo in kleineren Bezirken wieder irgendetwas gemacht wird, wo Musiker spielen. Das gibt es dort schon. Und dann gibt es in der Nähe der Hagia Sophia einen sehr großen offenen Platz, an dem die Stadt Fatih sehr viele Veranstaltungen auch Open Air macht. Ich konnte beispielsweise eine beobachten, da war Kosh Kortostan eingeladen. Das ist eine Partnerschaftsregion von Fatih. Fatih hat bislang erst zwei Partnerschaften, wir sind jetzt die dritte. Und die kamen dann dort aus der russische Republik. Die kamen dann dorthin mit ihren Kleidern, mit ihrer Musik, mit ihrer Kunst und haben dort öffentlich gratis aufgeführt. Also sowas findet man dann schon.
Haben Sie auch Galerien gesehen?
Ja, ich habe natürlich das Fotomuseum mir angeguckt, was ausgezeichnet ist und wer sich für Fotografie interessiert, ein Muss ist. Das liegt in Fatih. Allerdings ist es von der Stadt Istanbul betrieben. Es liegt halt in Fatih, aber es ist ein sehenswerter Punkt. Museen in dem Sinne habe ich mir nicht angeschaut. Dazu ist auch die Zeit dann zu kurz, weil im Museum kann man nicht eine Viertelstunde.
Ist klar. Ich denke mal an unser Lieblingskino Caligari in Wiesbaden und frage mich, haben Sie etwas gehört von der Filmszene? Gibt es da Kinos?
Ich habe das gar nicht so gezählt, aber ich würde sagen, es gibt wenige aus meinem Eindruck. Habe aber keine statistische, habe es also nicht nachgezählt, das kann ich nicht sicher sagen. Ich glaube eher weniger. Was ich aber gehört habe, ist, dass die Künstlerszene als solches nicht in Fatih existent ist, dass die doch in anderen Stadtteilen sind.
Gar nicht existent?
Ja, weniger existent. Also die gehen dann eher rüber auf den asiatischen Teil.
Ne? Europäischer Teil, aber Beyoğlu.
Ne? Beyoğlu vielleicht auch noch.
Und Cihangir, findet die Kultur statt. Ja. Aber in Fatih, also ist halt nur die Frage, gibt es da gar nichts?
Ich habe nichts gefunden. Ja. Ich habe mal eine Töpferin gesehen beispielsweise, aber es ist nicht so wie bei uns, dass man durch Straßenzüge geht und eine Galerie neben der anderen beispielsweise. Das habe ich nicht gefunden.
Okay, das bleibt dann einer Recherche vorbehalten. Es gibt nicht nur eine Partnerstadt, sondern inzwischen auch einen Partnerschaftsverein, der schon knapp 60 Mitglieder zählt. Der Vorsitzende bzw. der Präsident des Vereins, Dr. Thilo Thielemann, geht mit Schwung an die neue Aufgabe und es scheint, als ob wir in Zukunft etliches über die Vereinsaktivitäten zu berichten haben werden. Sehr gespannt sind wir, was sich in Sachen Kultur, da haben wir es wieder, so alles tun wird. Im Oktober fand bereits eine deutsch-türkische Autorenlesung im Literaturhaus statt. Und in Fatih trafen sich türkische Schüler und Wiesbadener Literaturfreunde zu einem türkisch-deutschen Poesiefestival. Der Vorstand des Vereins hat die Doktores Demir und Müller übrigens gleich mal zu Ehrenmitgliedern ernannt. An den OB, an unseren OB, noch eine Frage.
Wir wissen ja, dass im Allgemeinen Partnerstädte dann funktionieren, wenn sich die Menschen drum kümmern und die Menschen diese Partnerschaftsgedanken mit Leben erfüllen. Aber Sie haben in Ihrer Funktion als Oberbürgermeister natürlich die Möglichkeit, diese Partnerschaft anzukurbeln und zu befördern. Nicht zuletzt durch die Finanzen. Was haben Sie sich denn da vorgenommen, um die Partnerschaft ins Laufen zu bringen?
Also was die Finanzen betrifft, haben wir hier, wie ich finde, ein gut eingespieltes System. Bei uns werden die Partnerschaften an ihre Anteile an den Partnerschaftsmitteln, kriegen sie so zugeteilt, wie die Aktivitäten sind. Im Moment ist der am erfolgreichsten wirkende Verein derjenige, der sich mit Nicaragua befasst. Also es ist der aktivste Partnerschaftsverein. Das heißt, wir haben einen bestimmten Topf an Partnerschaftsmitteln und die Vereine, die am aktivsten sind, bekommen am meisten Geld. Das heißt, es liegt jetzt sozusagen an denen, die das auf der zivilgesellschaftlichen Ebene machen wollen, selber das zu gestalten.
Ja, das ist interessant. Also die müssen Projekte anbieten und ihnen vorlegen und dann...
Nee, das gibt einen Schlüssel zum Beispiel. Also an ein Kriterium erinnere ich mich noch. Also zum Beispiel Begegnungen, Übernachtungen, also wenn Leute hier in der Stadt übernachten, also wo man wirklich die Aktivität messen kann. Und wie gesagt, im Moment, in den letzten Jahren, war immer der Verein Nueva Nicaragua, also der sich mit der Partnerschaft mit Ocotal beschäftigt hat, der erfolgreichste. Also so, dass der gesamte Topf wird zwar von der Stadtverordnetenversammlung festgelegt, aber die Anteile, die sehr unterschiedlich ausfallen können, liegt an der Aktivität des Vereins selber.
Lieber Herr Vereinspräsident Thielemann, wenn Sie uns jetzt zuhören und gehört haben, was der Oberbürgermeister sagt, dann wissen Sie ja jetzt Bescheid. Viel Programm bringt viel Geld oder so ähnlich. Und Sie, Joachim Sobeck, werden Sie wieder nach Fatih fahren?
Naja, ich sag's mal so, wie ich es dem Bürgermeister von Fatih gesagt habe. Es gibt drei Städte, die ich immer wieder besuchen würde. Bangkok, Miami und Fatih.
Gut, und wir sind gespannt, wie sich die Partnerschaft entwickelt. Vielleicht machen Sie dann auch wieder Fotos, wenn Sie wieder hinfahren. Man weiß ja nicht, man kann gar nicht genug von Fatih sehen. Und wie sich der Elan entwickelt, ob die Ziele der gegenseitigen Verständigung und des gegenseitigen Verständnisses erreicht werden und wie die Wiesbadener sich einem fremden Kulturkreis annähern. Und vielleicht sollte man noch mal daran erinnern, in Wiesbaden leben 17% Türken. Die kann man auch mal kennenlernen. So, und das war's für heute. Danke fürs Kommen, Joachim Sobeck.
Gerne.
Ihre Bilder sind noch zu sehen. Wo genau?
Die sind im Europaviertel im Ausländeramt. Etwa die Hälfte der Ausstellung hängt dort. Während der Öffnungszeiten des Ausländeramtes kann man sich das dort anschauen.
Und wie lang?
Das ist offen. Das ist eigentlich eine Dauerausstellung.
Das ist eine Dauerausstellung. Wie schön. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Tschüss und I Akşamlar. Guten Abend, wir fangen schon mal an, jetzt Türkisch zu lernen. Ja, Herr Sobeck.
Tamam.
Und zum guten Schluss noch ein Song von Kerem Büyük Aslan, der lebt hier in Wiesbaden. Yaneldim.